Swisslearn, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Heute dreht sich bei uns alles um die Lernkultur. Das ist ein Thema, das gerade bei vielen Vorträgen, auf vielen Messen, in vielen Newslettern einem förmlich entgegenschreit.
Also ganz viel präsent ist.
Und wir haben auch unser aktuelles Magazin Neues Lernen dem Thema gewidmet in unserer Fokusstrecke. Es ist erstmal ein recht theoretisches Thema, wenn man darüber nachdenkt. Unsere Autorin im Heft, die Professorin Nele Graf, beschreibt es auch in den ganzen Grundlagen, was genau da dahinter steckt. Sie zeigt aber auch auf, wie das Thema in der Praxis greifbar wird, wie es sichtbar wird im Unternehmen und wie man es auch gestalten kann. Und sie war es auch, die uns an unsere neuen Gäste heute sozusagen herangeführt hat, die uns da ganz praktische Einblicke in ihr Unternehmen bei Horsch geben.
Ganz genau. Und ich glaube, so ehrlich darf ich sein, mir war der Landmaschinenhersteller Horsch davor kein Begriff. Vielleicht auch, weil ich einfach nicht so viel mit Landmaschinen und Landwirtschaft zu tun habe.
Oder aber weil du nicht mit deinen Kindern über die Felder spazierst.
Ja, das mag wohl auch sein. Die drei Gäste, die wir von diesem Unternehmen im Podcast haben, haben uns sehr viele Einblicke gegeben von Ausbildung über sozusagen eben die theoretischen Grundlagen und auch ihre Grundideen zum Thema Lernkultur. Der Landmaschinenhersteller Horsch hat seinen Hauptsitz in Schwandorf und daneben noch 12 Niederlassungen, zum Beispiel in den USA, Kanada, Brasilien und China. Und insgesamt arbeiten dort 3.300 Mitarbeitende. Und vielleicht noch eine Besonderheit in Anführungszeichen, der Landmaschinenhersteller Horsch ist ein familiengeführtes Unternehmen.
Mit dabei war einmal Steffen Besserer, er ist Leiter der Unit People and Organizational Development bei Horsch.
Also viele kommen, und das mache ich niemandem zum Vorwurf, schon vielleicht auch durch die Schule geprägt und durch andere Unternehmen geprägt, schon noch in dieser Erwartungshaltung, jetzt belernt mich mal und bespaßt mich mal und bespielt mich mal. Aus diesem Denken rauszukommen, ist nicht so einfach. Und wir versuchen halt, ich sage es mal, die Verhältnisse, den Kontext zu ändern und dann über so Denkmodelle oder über Werkzeuge, die wir nutzen, vielleicht dann auch bei den Einzelnen so ein anderes Denken zur eigenen Verantwortung bei dem Thema Lernen zu erreichen.
Der zweite in der Runde war Christoph Koppmann. Er ist im Bereich von Steffen Besserer für Learning und Apprenticeship zuständig und hat eine praktische Perspektive auf Lernformate und Technologie geworfen.
Zum Mitbringen muss ich sagen, da tut uns das Schulsystem, so wie es momentan läuft, keine Hilfe. Also da ist es in großen Zügen so, dass gelernt wird, das, was vom Lehrer kommt, dass wenig eigenes Interesse auch gefördert wird. Das heißt, einen Vorteil haben die, die sich von Anfang an dafür interessieren. Und das ist auch genau das, was wir fördern von der ersten Woche an, sich sowohl mit dem Lernen, mit dem Berufsbild, mit dem Arbeiten auseinanderzusetzen, um die Motivation von innen heraus zu haben, um das zu fördern.
Und der dritte in unserer Runde heute ist Anton Grauvogel. Er ist Ausbildungsleiter Deutschland bei Horsch und hat eben mit, wie ihr gleich hören werdet, viel Emotion die Lernkultur im Ausbildungsbereich für uns beschrieben.
Ich bin fest davon überzeugt, das, was ich hier in der Ausbildung mit meinem Team machen darf, das ist genau der richtige Weg. Raum schaffen, um sich ausprobieren können. Für mich ist Ausprobieren nichts anderes, als wir es als kleine Kinder mit 3, 4, 5 Jahren schon gemacht haben. Wir haben gespielt, wir haben uns entdeckt, wir haben versucht, unsere Wirksamkeit zu finden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das verlieren wir. Und das müssen wir wiederentdecken, den Mut dazu, uns auszuprobieren.
Ja, und wir verraten jetzt, glaube ich, gar nicht mehr viel, aber ihr werdet sehen, die drei Perspektiven ergänzen sich auf besondere Weise und vielleicht werdet ihr auch merken, warum genau diese drei Perspektiven auf dieses spannende Thema.
Damit einfach ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ein ganz herzliches Willkommen heute zu unserem Podcast Neues Lernen. Wir sind wie so oft remote mit unseren Gästen verbunden und heute haben wir die spannenden Einblicke aus dem Unternehmen Horsch und da sind gleich 3 Mitarbeiter heute an einem Mikro, muss man dazu sagen. Sie müssen sich ein bisschen abwechseln während unseres Gesprächs, aber super, dass das jetzt so geklappt hat und Sie alle 3 sich für uns Zeit nehmen. Herzlich willkommen erstmal bei uns. Hallo.
Hallo, auch von unserer Seite.
Wir möchten ja heute über Lernkultur bei Horsch sprechen, möchten da aber von oben her sozusagen, von der Perspektive her mal einsteigen. Deswegen würde ich anfangen bei der Unternehmenskultur und wie dann eigentlich die Unternehmenskultur und die Lernkultur ein Stück weit zusammenhängen. Darauf möchte ich dann hinaus. Deswegen erstmal die erste Frage an den Herrn Besserer, weil Sie ja als ja aus der Abteilung People and Organizational Development sozusagen den Vogelblick auf die ganze Sache haben. Wie würden Sie denn die Unternehmenskultur bei Horsch erstmal beschreiben?
Das ist eine gute Frage. Das diskutieren wir eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren. Und wir haben so zwischendurch den Versuch gewagt, mal zu beschreiben, wie wir es gern hätten, dass alle in der Organisation, ich sage es, sich verhalten, was wir dann auch als Kultur beschreiben. Und haben so in den letzten Jahren aus den Erfahrungen, also wir haben eher versucht, so anzuweisen, das wäre die Kultur, die wir gern hätten, bitte verhaltet euch so. Hat irgendwie nicht so funktioniert, sind eher dorthin gekommen zu sagen, Mensch, wir sind ein Unternehmen, wir sagen intern immer ein Höchstleistungsunternehmen, das zeigen die Zahlen der letzten Jahre. Das heißt, wir machen viele Dinge richtig und die Frage ist ja eher, was macht uns denn aus? Was macht uns besonders? Und das sind so Dinge, die wir eher so als Kultur bezeichnen würden. Und das versuchen wir auch gerade so ein bisschen zu identifizieren. Was sind so die Prinzipien, so sagen wir intern dazu, zu diesem Thema, wie sind wir denn als Unternehmen und was macht uns erfolgreich? Und so. Und das ist das, was ich vielleicht dann auch als Kultur bezeichnen würde. Das heißt, wir nähern uns ein bisschen diesem Thema an.
Können Sie uns denn so ein paar Merkmale nennen, wo Sie sagen, das ist das, was Sie ausmacht bei Horsch?
Ja, wir haben also ein großes Thema oder unser größtes Thema ist sicherlich das Thema Kundenorientierung. Also ich glaube, es gibt wenige Unternehmen, auch wenn es viele von sich behaupten, die so nah am Kunden sind. Also wenn ich unsere Geschäftsführung anschaue, die sind so, keine Ahnung, 150, 200 Tage im Jahr unterwegs, irgendwie auch bei Kunden, bei Händlern, um zu verstehen, was die Bedarfe auch sind. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel, was uns besonders ausmacht. Oder auch der Fokus auf Wertschöpfung. Also das heißt, wir sind ein Unternehmen, ich komme aus der Konzernwelt und da sind wir durchaus gewohnt, mal zu sehen oder viele Dinge zu sehen, die macht man halt, wenn man sie irgendwie macht. Und wenn man mal genau drauf schaut, dann haben die nicht viel mit Wertschöpfung zu tun. Und ich glaube, was wir gut können, ohne darüber nachzudenken, dass wir eigentlich uns auf die Dinge fokussieren, die wirklich mit Wertschöpfung zu tun haben. Das sind so zwei Beispiele. Also es gibt viel, viel mehr, aber um es einfach mal greifbarer zu machen. Und die Frage, die wir uns eher stellen mit Blick auf Kultur, sagen, okay, wenn das so Dinge sind, die uns auszeichnen, worauf müssen wir denn aufpassen? Also was darf uns nicht passieren, damit wir die Dinge verlieren? Und das hätten wir eher in unserer Definition als Kultur beschrieben. Also was macht uns groß, was macht uns stark und worauf müssen wir aufpassen?
Sie sind ja eben mit dem Gedanken gestartet zu sagen, ja, man kann nicht irgendwas vorgeben und dann wird die Kultur so gelebt. Da sind Sie ja vielen Unternehmen, würde ich behaupten, schon einen Schritt voraus, die das noch anders versuchen zu steuern. Jetzt legen Sie auch den Fokus sehr stark auf die Ausbildung. Deswegen würde ich jetzt direkt von der Unternehmenskultur mal darin überleiten, wie sieht denn dann die Ausbildungskultur bei Ihnen aus? Was macht die so spezifisch aus? Vielleicht kann wir haben ja den Ausbildungsleiter dabei, der Herr Grauvogel, da direkt einmal drauf eingehen. Da müsste ich Sie jetzt bitten, zum ersten Mal den Mikrotausch zu vollziehen. Ja, Herr Grauvogel, wie würden Sie die Ausbildungskultur bei Ihnen beschreiben oder die Lernkultur in der Ausbildung?
Ja, zuerst mal vielen Dank. Ja, wie würde ich das beschreiben? Wir sind hier ein Stück weit sehr ketzerisch unterwegs. In den weitaus meisten Unternehmen ist es so, dass die Vorgaben des Berufsbildungsgesetzes in Form von Rahmenausbildungsplänen, Rahmenlehrplänen, der kann man exakt umsetzen, was nicht heißt, dass wir das nicht auch tun. Das müssen wir, aber wir machen es auf eine andere Art und Weise. Wir geben die Verantwortung für das Lernen sehr schnell und sehr umfangreich an unsere jungen Leute ab, indem wir nicht vormachen und sie dann nachmachen lassen, sondern wir sagen, das ist das Lernziel, da musst du hinkommen, jetzt mach dich auf den Weg, such dir diesen Weg und wenn du zwischenzeitlich mal in Stocken gerätst, dann sind wir da, dann begleiten wir dich. Also sich ausprobieren lassen, die Fortsetzung von dem, was wir alle als Kinder gemacht haben, spielen, das ist nichts anderes als spielen, ausprobieren, ist für mich spielen, die jungen Leute spielen lassen, sich selbst zu entdecken, ihre Wirksamkeit zu entdecken. Das ist für mich modernes Lernen.
Wie schwierig ist es denn für Sie, Auszubildende zu finden? Und ja, werden Sie das dann schon, wenn Sie die anwerben oder beim Vorstellungsgespräch, erklären Sie das dann dort schon, dass es so einen Unterschied ausmacht, wie bei Ihnen die Ausbildungskultur oder die Lernkultur in der Ausbildung ausgeprägt ist, vielleicht im Gegensatz zu anderen Unternehmen? Ist das ein Punkt, wo die Auszubildenden sagen, ja, dann freue ich mich da sozusagen noch mehr drauf, bei Horsch anzufangen? Nutzen Sie das so?
Wir erklären das sogar noch viel, viel früher, indem wir sehr intensiv Projekte mit Schulen im Umkreis, mit den für uns relevanten Schulen machen und das dann dort schon zeigen, dass wir auch unsere Azubis mit auf die klassischen Berufsbildungsmessen nehmen. Da stehen nicht wir vorne an der Front, sondern da stehen unsere jungen Leute und berichten aus der Praxis. Und das machen wir schon lange, lange Jahre. Insofern haben wir bereits draußen in der Umgebung den Ruf, die bei Horsch, die sind in der Ausbildung ein bisschen verrückt unterwegs. Die sehen das anders. Und deswegen haben wir auch hier mit den Bewerberzahlen an allen Standorten noch keine Probleme, Bewerberzahl zu stellen, ungefähr 3 Bewerber auf eine Stelle. Und das sind heute, glaube ich, heutzutage sehr gute Zahlen.
Das heißt, es spricht für mich alles so dafür, dass Sie im Ausbildungsbereich ja schon sehr bewusst mit der Kultur umgehen und die auch nach außen tragen. Bei der Unternehmenskultur sind Sie ja ein Stück weit dabei, das auch noch für sich zu beschreiben. Jetzt würde ich den Sprung wagen zur Lernkultur insgesamt im Unternehmen. Und da würde ich jetzt unseren dritten Gast heute, den Herrn Koppmann, bitten. Versuchen Sie doch bitte einmal zu beschreiben, wie dann die Lernkultur unternehmensweit sich ja beschreiben lässt.
Die Idee ist da, ähnlich wie es in der Ausbildung abläuft, den Rahmen zu schaffen und für ein eigenes Verständnis dafür. Das heißt, ich habe nicht eine feste Stelle Personalentwicklung, die Vorschläge macht und einen festen Katalog habe, nachdem dann gelernt wird oder sich die Weiterbildungen zusammensetzen, sondern dass die Bedarfe genau dort geklärt werden, wo sie entstehen. Sprich, Führungskraft und Mitarbeiter zusammen erarbeiten einen Entwicklungsplan, der dann konkret für die nächste Zeit für Mitarbeiter so umgesetzt werden kann.
Das heißt jetzt aber nochmal ganz kurz die Frage, strukturell, Sie haben eine Personalentwicklung, die aber eben, ja, wie man so schön denglisch sagt, die Führungskräfte enabled, die Personalentwicklung für Ihre Mitarbeitenden mitzutreiben und die dafür den Rahmen setzt? Oder wie sind Sie strukturell aufgestellt?
Wir haben keine dezidierte Personalentwicklung. Also das würde ich sagen als Sondersituation. Unsere Personalreferentinnen haben den Mitauftrag, auch das im Blick zu haben natürlich. Meine Position, um den Rahmen dafür zu schaffen, um die Möglichkeiten im Unternehmen zu schaffen, dass eben gelernt werden kann, sowohl die technischen Möglichkeiten als auch die Rahmenbedingungen zu gestalten und schlussendlich die Verantwortung fürs Lernen selbst zum Mitarbeiter hinzugeben.
Und wenn Sie das eben gerade ansprechen, die Verantwortung abgeben, der Herr Grauvogel hat auch schon gesagt, wir wollen Wirksamkeit schaffen, die Auszubildenden sollen selber sozusagen auf den Weg geschickt werden. Können Sie das mit irgendwie einem Ziel noch in ein Wort fassen? Es gibt ja wahnsinnig viele Modelle, wie Lernen aussehen muss, selbstgesteuert und so weiter. Also haben Sie da ein Idealmodell vor Augen, das Sie damit umsetzen wollen?
Das Idealbild ist das selbstgesteuerte Lernen.
Ich glaube, das ist mal eine kurze, knackige Antwort, die aber auch an dieser Stelle vollkommen reicht. Dann würde ich gerne den Herrn Besserer nochmal ans Mikro holen und Sie fragen, das klang vorher auch schon an, Christine hat gefragt, naja, Sie müssen ja auch Auszubildende irgendwie finden und was machen Sie denn da? Und Sie haben auch gesagt, Sie haben mit Ihrem Modell so einen bestimmten Ruf und das funktioniert ganz gut. Also haben Sie Ihre Lern- und Unternehmenskultur auch strategisch sozusagen darauf ausgerichtet, zum Beispiel dem Fachkräftemangel zu begegnen oder gibt es andere Gründe oder Impulse, nach denen Sie eben diese Kultur ausrichten?
Nee, gar nicht mit dem Blick nach außen. Ich glaube, das ist eher so ein Zufallsprodukt, was uns an vielen Stellen hilft, an dem Beispiel Ausbildung. Was uns eher beschäftigt ist, wir sind auch ein Unternehmen, das irgendwie täglich, ich sage es mal, Probleme lösen muss, vom Kundenauftrag beginnend, also in unserer weiteren Definition von Problem, bis hin zu, keine Ahnung, es gibt irgendwo einen Konflikt im Fachbereich. Und was wir versuchen, ist immer sehr problemorientiert, also immer das Problem steht im Vordergrund, das entsprechend zu lösen. Und da schauen wir uns an, was braucht es dazu? Und das steuern wir dann. Also wir sind jetzt, wenn ich es vielleicht vergleiche mit vielen Konzernen, die ich kenne, gibt es eben nicht, dass das einmal im Jahr irgendjemand hinsetzt und sagt, das machen wir eine Potenzialanalyse, wir gucken uns an, wer hat Potenzial und wir machen dann irgendwie einen Entwicklungsplan für die Person. Das gibt es bei uns gar nicht, sondern es ist immer problemorientiert, es taucht irgendein Thema auf und dann überlegen wir uns gemeinsam, was ist der beste Weg. Und ich glaube, das ist, vorher hatte ich es ja mal gesagt, viel wertschöpfender, als jetzt da irgendwie groß Planungen zu machen, die dann großen Teil eh wieder in der Tonne landen. Und das würde ich sagen, ist so der große Unterschied. Aber es war nie die Idee, das nach außen, also das nur zu machen, weil es irgendwie uns nach außen hilft. Ganz im Gegenteil. Also wir sind da sehr, sehr, wie soll ich sagen, gar nicht so groß, die Dinge nach außen zu posaunen. Aber es spricht sich halt rum. Und da ist die Ausbildung ein perfektes Beispiel, weil einfach da die jungen Menschen miteinander reden und dann müssen wir gar nicht viel tun. Und dann haben wir die Bewerbungszahlen, die wir heute haben und die im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen immer noch besser sind.
Wenn Sie sagen, Zielbild ist das selbstgesteuerte Lernen. Warum brauchen Sie das denn? Oder was ist denn der Business Need dahinter, dass Sie so ein selbstgesteuertes Lernen brauchen, dass sich alle da selbst aktiv einbringen? Also bei vielen Unternehmen ist das ja zum Beispiel jetzt die Digitalisierung, dass sie sagen, man kann da ja auch gar nicht so schnell einen Schritt halten, dass da irgendwie noch eine Personalentwicklung sagen kann, jetzt müsst ihr dies oder jenes oder das lernen oder so. Ist das so eines der Business Needs oder woher kommt das, dass sie sagen, selbstgesteuertes Lernen brauchen wir, damit die Mitarbeitenden sich eben dementsprechend entwickeln? Woher kommt das?
Also ich glaube, so ein Grundgedanke ist der, dass wir sagen, ich glaube, also wer weiß denn am besten, was gebraucht wird? Und wir merken halt, an vielen Stellen ist es anmaßend, wenn irgendein Personaler sagt, okay, jetzt weiß ich genau, du brauchst Folgendes für deine jetzige Aufgabe oder zukünftige Aufgabe und oft auch vielleicht eine Führungskraft zu weit weg ist. Also der Grundgedanke ist der, dass wir sagen, die Mitarbeitenden wissen am besten, was sie brauchen. Also sie wissen auch am besten, wo sie hinwollen. Und deswegen sagen wir, und das meinen wir, wenn wir über selbstgesteuerte Lernen reden, dass die Mitarbeitenden dann auch selber anstoßen. Also wir sagen, hey, du weißt, was du tun willst, du weißt, was du brauchst, du weißt, was du machen willst zukünftig. Und wir erwarten aber schon, dass du auch die Hand hebst. Also dieses Zurücklehnen, was man ja oft erlebt nach dem Motto, hey, jetzt mal entwickelt mich mal. Daran glauben wir nicht, weil wir halt auch glauben, dass die Dinge selber in die Hand zu nehmen auch zu einer persönlichen Entwicklung gehören. Und die Frage ist natürlich an der Stelle, wenn jetzt jemand sich nur zurücklehnt und wartet, dass er entwickelt wird, ist dann die richtige Person für, keine Ahnung, mehr Verantwortung in welcher Weise auch immer. Und da kommen wir eher her.
Ja, wenn wir der Anstoß dafür für dieses, warum brauchen wir selbstständiges Lernen, da gibt's keinen speziellen Business Need, sondern das ist eine Notwendigkeit für uns alle, für jeden Einzelnen. Wissen Sie, was morgen kommt, was nächste Woche ist, was in vier Monaten ist, was in einem Jahr ist? Ich bin der Älteste hier in der Runde. Ich komme aus einer Zeit, die war ziemlich ruhig. Das war alles beschaulich und da ging das Entwickeln mit Zurücklehnen. Das hat alles noch wunderbar funktioniert. Aber wir wissen doch alle, wie schnell die Frequenz der Veränderungen ist. Selbst durch uns Menschen getrieben, die ganze getriebene Technologie, die schnelle Entwicklung, das ist doch die Ursache für diese schnelle Veränderung. Und mit der müssen wir Schritt halten können. Und das können Sie einfach nur noch im speziellen Bereich. Sie müssen selbst entscheiden, ich brauche dieses Wissen für meine Tätigkeit und ich muss wissen, wo ich es mir aneignen kann und wie ich es mir aneignen kann. Und da ist unsere Ausbildung mit unseren jetzt fast 300 jungen Leuten, die wir in Ausbildung haben, ist ein unglaublich starker Hebel, diese Kultur, diese Lernkultur ins Unternehmen zu bringen. Das ist meine Sichtweise auf das Thema selbstständiges Lernen.
Und dann würde ich jetzt den Herrn Koppmann nochmal ans Mikro bitten. Wenn Sie das so beschreiben, es ist ein absoluter Need. Ich glaube, da stimmen viele zu. Wir wissen nicht, was kommt. Wir müssen in der Lage sein, uns auch neue Kompetenzen schnell selbstständig anzueignen. Aber die umgekehrte Frage ist, haben Sie den Eindruck, dass die jungen Leute, die kommen oder auch die sonstigen Mitarbeiter, das alles schon mitbringen, diese Lernfähigkeit und das Wissen darum, wie sie eben selbstständig arbeiten oder welche Rahmenbedingungen setzen Sie da aktiv, um das zu unterstützen?
Zum Mitbringen muss ich sagen, da tut uns das Schulsystem, so wie es momentan läuft, keine Hilfe. Also da ist es in großen Zügen so, dass gelernt wird, das, was vom Lehrer kommt, dass wenig eigenes Interesse auch gefördert wird. Das heißt, einen Vorteil haben die sich von Anfang an dafür interessieren. Und das ist auch genau das, was wir fördern, von der ersten Woche an, sich sowohl mit dem Lernen, mit dem Berufsbild, mit dem Arbeiten auseinanderzusetzen, um die Motivation von innen heraus zu haben, um das zu fördern. Und im Ausbildungsverlauf, vielleicht damit eingestiegen, ist es auch so, dass immer wieder über die komplette Ausbildungszeit hinweg Veranstaltungen stattfinden, wo wir Wissensinhalte mit reingeben, die sie sich selbst erarbeiten dürfen, als Teilnehmende oder als Teilgebende viel besser. Weg von der Präsentation hin zu eher einem Workshop-Stil, um das Wissen von Fachexperten, von verschiedenen Quellen selbst zu reflektieren und dann eben mit einem Kenntnisgewinn rauszugehen und sich dabei nicht nur einen Wissensvorsprung zu erarbeiten, sondern auch in den Bereich von Könnerschaft zu gehen. Also dass das Wissen, das theoretisch da ist, dahin übergeht, dass ich es auch anwende und dass ich damit dann auch fähig bin, Probleme, die mir im Arbeitsleben oder auch privat begegnen, auf einer ganz anderen Ebene lösen kann.
Wenn Sie das so beschreiben, dann klingt für mich da noch eine weitere Lernkonzeption an. Sie sagen eben, also man soll das Wissen anwenden können im Arbeitsalltag. Das ist dieses arbeitsintegrierte Lernen, das situative Lernen. Ich merke, ich habe jetzt einen Bedarf, jetzt eine Frage zu einem bestimmten Thema. Wie funktioniert es denn bei Ihnen? Also wie kommt man dann an die Informationen oder wo gibt es dann die Unterstützungsquellen, abseits von Workshop-Formaten, die es eben drumherum gibt?
Aus der Ausbildung gesprochen, da ist es das Lernen im Projekt. Das heißt, entweder sind es bewältigbare Probleme, anhand derer ich lernen kann, ist beispielsweise auch eine Möglichkeit für ein Auswahlverfahren, dass ich wegkomme aus einem klassischen Assessment und mich hinbewege zu einer Problemlösungssituation, wo ich die Kompetenzen, die Grundtalente entdecken kann. Dasselbe dann auch gesprochen für einen Bereich der Ausbildung, wo Ausbildungsprojekte umgesetzt werden durch die Azubi-Mannschaft ohne direktes Zutun der Ausbilder. Das sind aktuell unter anderem soziale Projekte, die laufen von den Azubis heraus und auch technische Projekte, die umgesetzt werden. Und zum Dritten ist es die Idee eines Netzwerks, die aufgebaut, die gefördert wird, um projekt- oder themenorientiert Lösungen selbst zu entwickeln, über das Unternehmen hinweg und auch über die Standorte hinweg. Und zur Netzwerkorganisation darf gerne Steffen nochmal mit ans Mikro kommen.
Sehr gerne, ergänzen Sie.
Sorry, manchmal habe ich so Dinge noch, die dann irgendwie raus müssen. Ich hatte zwei Ergänzungen noch, weil vielleicht auch nochmal, dann wird es, glaube ich, nochmal klarer, was uns so beschäftigt. Also wir arbeiten viel, ich habe es am Anfang kurz eingeleitet, wir versuchen andere Perspektiven in die Organisation zu bringen und arbeiten viel auch mit sogenannten Denkmodellen, also wir nennen es Denkmodellen. Und zu der Frage, denke ich, passt ganz gut. Wir haben so ein Denkmodell, wir nennen es Meister-Schüler. Also was wir feststellen, das ist eigentlich nichts Neues, sondern dass wir wahnsinnig viel auf Wissen momentan achten. Also da kann man die Schule nehmen, aber auch in Organisationen. Und wir glauben halt, dass eher so dieses handwerkliche Denken von früher, also es gibt irgendwie so einen Meister und der sagt, hey, da habe ich jemand und der hat Talent und lauf mal mit mir mit und beobachte mal und guck mal, wie ich das mache und mach einfach mal was, ich werf dich ins kalte Wasser und wenn es irgendwie nicht funktioniert, ich bin da. Also es ist ein so ein Denkmodell, was wir versuchen reinzubringen. Und das Zweite ist so ein Stück weit, dass wir arbeiten sehr intensiv im sogenannten Problemlösungskreis. Also das heißt, wir versuchen über so eine, ich sage es mal, Denklogik, dass Menschen sich halt, das Problem kommt auf den Tisch und sich dann damit auseinandersetzen. Hey, wo kommt es denn her? Wie muss ich das Problem sehen? Und was brauche ich dann, um dann vielleicht Dinge zu lösen? Also sprich im Sinne von Lernen, wie auch immer. Und ich glaube, mit diesen, nennen wir es mal, Methoden oder Werkzeugen, ich glaube, da kriegen wir, weil das ja vorher auch die Frage war, auch so ein Umdenken bei den Leuten hin.
Das heißt jetzt so ganz speziell, dass Sie sagen, Sie bieten jetzt auch noch was an, wo man wirklich das Lernen lernt, also diese Lernfähigkeit trainiert. Brauchen Sie dann in dem Sinne nicht, weil Sie sagen, Sie kommen über das Denkmodell und dann gibt sich das sozusagen ein Stück weit von sich selbst, dass sich das jeder einzeln auch mit erarbeitet, wie er gut lernt?
Also viele kommen, und das mache ich niemandem zum Vorwurf, schon vielleicht auch durch die Schule geprägt und durch andere Unternehmen geprägt, schon noch in dieser Erwartungshaltung, jetzt belernt mich mal und bespaßt mich mal und bespielt mich mal. Und aus diesem Denken rauszukommen, ist nicht so einfach. Und wir versuchen halt, ich sage es mal, die Verhältnisse, den Kontext zu ändern und dann über so Denkmodelle oder über Werkzeuge, die wir nutzen, vielleicht dann auch bei den Einzelnen so ein anderes Denken zur eigenen Verantwortung bei dem Thema Lernen zu erreichen.
Das sind natürlich alles Dinge, die man unternehmensweit denken muss, sozusagen. Vielleicht nochmal heruntergebrochen, wenn Sie vorhin ja auch gesagt haben, bei einer Kultur geht es ja auch erstmal darum zu erfassen, wie die Kultur ist, weil eine Kultur ist ja immer da. Man muss halt wissen, wie sie im Moment gelebt wird, im ersten Moment. Wie ist es denn bei der Lernkultur? Ist es dann, kann man das auch sagen, dass unternehmensweit nehmen Sie da eine ähnliche Lernkultur wahr oder Sie versuchen sie jetzt ja auch unternehmensweit zu prägen oder ist das von Team zu Team vielleicht auch ganz unterschiedlich oder von Abteilung zu Abteilung nochmal unterschiedlich?
Ich würde differenzieren. Ich glaube, es braucht beides. Also wir merken schon, ich bin da wahrscheinlich das beste Beispiel. Ich glaube, ich habe Lernen verlernt irgendwann mal und ich muss mir immer wieder vor Augen führen, was kann ich denn machen, um Dinge würdig dann gut zu lernen. Das heißt, ich glaube, das braucht es schon. Aber diese Denkmodelle an dem Beispiel Problemlösungskreis, die helfen uns halt, dass ich zumindest mal anfange, anders auf das Problem zu schauen. Also nur um es vielleicht greifbarer zu machen. Wir merken, dass wir, wenn irgendwas nicht funktioniert, wahnsinnig schnell sind, dass wir irgendwie mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, jo, der will halt nicht oder der kann nicht oder wie auch immer. So, und ich glaube, wenn wir aber anfangen, die Probleme zu verstehen, dann merken wir plötzlich, da kann es ganz andere Gründe geben. So, und dann gehen auch mehr Lösungsräume auf. Und ich glaube, das ist die hohe Kunst. Und dann überlege ich mir genau, was brauche ich an der Stelle? Und dann komme ich auch mit den richtigen Ideen oder richtigen Lösungen. Und deswegen glaube ich, es braucht beides, aber wir brauchen auch eine andere Perspektive aus unserer Sicht auf, nennen wir es mal, die Probleme, um dann die richtigen Dinge zu finden, auch beim Lernen.
Der Herr Koppmann hat vorhin so kräftig genickt.
Das habe ich auch gesehen. Den
Herrn Trauvogel sehe ich gerade nicht. Sie können natürlich selbst entscheiden.
Also ich würde mal anfangen und ich gucke meine zwei Kollegen an. Ich glaube, die haben auch noch spannende Impulse dazu. Also ich glaube, das sind wir völlig unterschiedlich. Also nur als Beispiel, ich nehme mal die drei deutschen Standorte. Wir haben ja in Schwandorf einen Standort. Wir sind in Ronneburg in Thüringen und wir sind in Niederbayern, in Landau, also in der Nähe von Straubing. Und wenn ich mir die Organisationen anschaue, die sind also auch zum Thema Kultur völlig, also nicht völlig unterschiedlich, aber man merkt einfach, es gibt, ja, also es sind doch unterschiedliche Standorte. Und deswegen glaube ich, macht es auch keinen Sinn, irgendwie alle irgendwie in die gleiche Richtung zu bringen, sondern ich glaube eher, wir müssen gucken, was an den Unterschiedlichkeiten hilft vielleicht auch. Und deswegen, also ist nicht die Idee zu sagen, wir wollen jetzt sozusagen eine Kultur irgendwie über alle bringen und so muss es morgen sein, sondern wir wollen eher das, was ich vorher gesagt habe, diesen Gedanken, also verstehen wir die Probleme, verstehen wir die Themen und finden wir dann die richtige Lösung, und dann kann sozusagen die Lösung auch an dem Standort A anders aussehen wie an dem Standort B. Aber ich würde mal meine Kollegen weitergeben, die haben sicherlich auch noch gute Ideen dazu.
Darf ich dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Ich denke, wenn wir über Lernen sprechen, ich wiederhole mich jetzt, und das tut mir auch leid, aber es ist leider so, ging durch unser Schulsystem so unglaublich viel kaputt. Da wird unglaublich viel kaputt gemacht. Und das will niemand hören. Am wenigsten die Politik, aber da müsste man ansetzen. Wenn Sie heute zu jemandem sagen, du, Lernen, das, der Begriff Lernen, dann entsteht ein Bild im Kopf. Und meist, bei 99% aller Menschen ist es das Bild eines Klassenraumes. Und das ist aber Lernen von gestern. Unser Schullernen, auf jeden wird die gleiche Schablone angewandt und dann wird benotet. Wir bräuchten was viel Individuelleres, um einzeln auf die Stärken und Talente der Menschen eingehen zu können. Nicht jeder ist überall gleich gut. Nicht jeder kann alles gleich gut. Wir haben alle unsere starken Seiten und unsere schwachen Seiten. Die müssen wir finden. Und da müssen wir ein Umfeld schaffen, in dem es möglich ist, dass man die findet. Das haben wir bei uns, glaube ich, in der Ausbildung sehr, sehr gut umgesetzt, durch Durchlaufpläne, durch Bewertungssysteme, die da mitlaufen, die auch aktiv vom Azubi mitgestaltet werden und nicht nur extern bewertet. Und zum Schluss kommen dann Dinge raus, wie zum Beispiel ein Mechatroniker, der macht seine Ausbildung fertig und geht dann in Marketing und macht dort nach seiner Berufsausbildung zum Mechatroniker Videos und Fotos. Das ist stärkengemäße Ausrichtung. Das ist für mich wichtig. Wir müssen auf die Stärken der Leute schauen, auch im Unternehmen. Aber das ist uns nicht möglich, weil es keiner noch so richtig versteht. Weil jeder meint, Lernen ist wie in der Schule, ich setze mich hin und dann werde ich beschallt. Und dann bringt ihr mir schon etwas bei. Und das ist die große Hürde, die wir erst noch nehmen müssen, was uns aber in der Ausbildung, denke ich, schon sehr gut gelingt.
Da möchte ich direkt noch eine Anschlussfrage stellen und dann hinterher aber trotzdem nochmal an den Herrn Koppmann auch weitergeben, weil es klang jetzt ja schon mehrfach an, dass Sie ja da in der Ausbildung ja sehr innovativ schon unterwegs sind. Ist das denn dann auch der Hauptweg, in dem Sie die unternehmensweite Lernkultur, soweit man das so sagen kann, also gibt es natürlich Unterschiede, beeinflussen, indem Sie eben die Auszubildenden schon so vorprägen, dass Sie das in das Unternehmen reintragen? Und wie genau funktioniert das oder auch wie gut funktioniert das denn?
Das ist definitiv einer der ganz wichtigen Wege. Wie gesagt, mit unseren jetzt fast 300 jungen Leuten hatten wir damit einen großen Hebel. Uns begegnet immer wieder, wenn ein junger Mensch rausgeht in die erste Fachabteilung des Unternehmens und dann hört er da in der Fachabteilung plötzlich, ja, das, was die da in der Ausbildung beibringen, das habe ich ganz anders gelernt. Das ist ja, geht ja gar nicht, das haut ja überhaupt nicht hin. Was dann die Inhaber selber, also die Familie Horsch, dazu bewegt hat, selbst Gesprächsrunden mit Azubis ins Leben zu rufen. Also da gibt's regelmäßige Runden, wo Azubi-Gruppen bei den Inhabern sitzen und die schärfen dann die Themen nach, was zur Folge hat. Jetzt kommt der junge Mensch in die Fachabteilung, hört wieder, das, was da die in der Ausbildung beibringen, Blödsinn, kennen wir ganz anders. Dann kann aber der junge Mensch sagen, Moment, der Chef oder die Chefin hat das Gleiche gesagt, also macht ihr hier irgendwas falsch. Das ist der Ansatz, den wir haben. Kein Vorwurf an unsere Mitarbeitenden. Jeder macht das, was er gelernt hat. Jeder tut es und ist fest davon überzeugt, dass es richtig ist. Aber nochmal, ich denke, die Zukunft wird eine andere Form von Lernen brauchen. Ich sehe gerade, Christoph schreibt hier, du hast da was ganz Interessantes, ganz einen interessanten Aspekt, den wir auch versuchen, in der Ausbildung umzusetzen. Wir arbeiten nicht mit Zuckerbrot und Peitsche, was heißt, du Azubi, ich muss dir erst was beibringen, damit du etwas kannst, sondern wir versuchen von Anfang an die in den jungen Menschen vorhandenen Potenziale zu entdecken und zu fördern. Und dazu braucht es aber einer unterstützenden Haltung gegenüber dem jungen Menschen, einer Coaching-Haltung, die ihm dann weiterhilft, wenn er den Weg gerade nicht sieht. Und das ist unsere Art und Weise, also Coaching-Ansatz auch schon in der Ausbildung.
Vielleicht ein Einwurf an der Stelle nochmal. Wir haben so eine Haupterkenntnis, die sich so in den letzten Jahren gebildet hat, dass wir halt glauben, es geht eher um die Rahmenbedingungen. Also wir glauben, Verhalten von Menschen hängt viel, viel mehr mit den Rahmenbedingungen zusammen, den Verhältnissen, als jetzt mit der Persönlichkeit. Und das ist zum Beispiel was wir feststellen, was in Unternehmen viel zu kurz kommt. Also wir sind alle anders sozialisiert. Wir glauben immer, okay, da gibt es die Führungskraft als Beispiel und da gibt es die persönliche Beziehung zu Mitarbeitenden. Und da müssen die Dinge geregelt werden. Was wir eher versuchen, ist den Führungskräften diese, ich sage es mal, soziologische, systemtheoretische Perspektive mitzugeben. Also nach dem Motto, hey, guck mal, ihr könnt Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen wachsen können, dass Menschen lernen können. Und das ist eine völlig andere Perspektive. Also das heißt, wir versuchen da so diesen Switch bei dem Thema Führung. Und es fällt uns nicht leicht, das kann ich offen in der Runde auch sagen, hören ja nicht so viele zu.
Also war jetzt Spaß. Auch nicht.
Nein, aber das ist natürlich schon ein großes Thema, was uns beschäftigt, weil wir sehr stark, also wir sind sehr stark, auch wir im Personalisieren. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann gucken wir sehr schnell auf die Mitarbeiterinnen oder den Mitarbeiter. Und wir glauben halt, dass wir eher auf die Rahmenbedingungen schauen müssten. Und das ist auch so ein Switch. Und wenn wir das hinbekommen, also Führungskraft als unterstützende Person, aber dahingehend auch Rahmenbedingungen schaffen, dass Lernen überhaupt stattfinden kann, dass Flow stattfinden kann, dass Menschen in ihren Stärken arbeiten können. Das ist so der große Switch, den wir versuchen im Unternehmen. Und das, glaube ich, schon ist eine Perspektive, die nicht so ausgeprägt ist, auch noch nicht bei uns.
Und das ist jetzt wirklich die perfekte Überleitung, um Herrn Koppmann nochmal reinzuholen, wenn Sie sagen, wir wollen Rahmenbedingungen schaffen, in denen Menschen wachsen und lernen können. Das finde ich sehr schön. Deswegen möchte ich es auch nochmal sagen. Aber da würde ich jetzt mal in unsere Kategorie im Podcast wandeln, nämlich die heißt ganz konkret. Also wie konkret lernen denn die Menschen bei Horsch? Also nicht nur Auszubildende, sondern Mitarbeiter allgemein. Welche Möglichkeiten gibt es denn, sich weiterzubilden?
Ganz konkret.
Aktuell läuft ein Projekt zur Modernisierung vom Learning Management System. Und das Ziel davon ist, dass Lernen oder dass die Inhalte dezentral stattfinden können. Das heißt, schlussendlich Wissen dort, wo es entsteht, in Verantwortung bleibt und auch dort produziert wird. Mitarbeitende können schlussendlich ihre eigenen Learning Nuggets, ihre eigenen Inhalte ins System bringen und somit auch innerhalb vom Unternehmen weitergeben. Innerhalb der Fachabteilung dort, wo es einen Vorteil hat, auch über eine Fachabteilung heraus oder auch innerhalb der Ausbildung. Also das ist ein konkretes Medium, wo wir aktuell im Projekt sind, mit dem Start zum 1.12. Und ein anderes noch, wo ich zusammenbringen möchte, die Perspektiven von der Ausbildung und von der Idee von Führungskraft, Ausbilder und Ausbildungsbeauftragte in den Fachabteilungen, die uns da sehr an allen Ecken und Enden unterstützen, wenn es darum geht, Lernkultur und Lernen zu ermöglichen. Auch da geht es darum, eben das Vertrauen in die Person, in Form von den Lernenden im Unternehmen und auch in deren Entwicklung zu stärken und zu haben und dann mit einem Vertrauensvorschuss ranzugehen. Also schlussendlich die Idee von der Coaching-Haltung, alles, was du brauchst, ist bereits in dir. Und Aufgabe von einem Ausbilder, von den Ausbildungsbeauftragten dahingehend gesehen, das zu fördern und darauf einzugehen und nicht als Gegenbild dazu, als Besserwisser im Raum zu stehen, sondern als jemanden, der das Vertrauen hat und die Perspektive öffnen kann in den jungen Menschen, im Kollegen, im Lernenden, im Unternehmen, um aus sich selbst herauszuwachsen.
Eine kleine Nachfrage. Sie hatten das ja auch schon vorhin mal gesagt, dass Sie eben in diese Wissensnetzwerke investieren und auch diese dezentralen Inhalte spielen ja darauf ein, wenn eben Mitarbeiter ihr Wissen teilen und damit ins Unternehmen tragen. Gibt es aber auch bei diesem LMS einfach vorgefertigte Kurse oder kleine Micro-Learning-Snuggets, wie Sie es gesagt haben, auf die man dann zurückgreifen kann? Eben, ich sitze gerade am Schreibtisch und merke, ich würde gern über das Thema XY mehr wissen und dann kann ich mich da selber organisieren und mir eben auch dieses Wissen suchen.
Das ist neben allen Pflichtinhalten, die wir natürlich damit abdecken, alles, was in Richtung Compliance geht, sind es dann auch externe Lerninhalte. Alles, was so an Daily Doing unterstützenswert ist und was uns einen Vorteil gibt. Beispielsweise die Inhalte von Good Habits, auf die wir aktuell da zurückgreifen, wo wir eben die Sammlung an Wissen nochmal erweitert haben.
Und wenn ich mir jetzt noch eine letzte ganz konkrete Frage vorstelle, wir haben ja viel über die Ausbildung gesprochen und auch darüber, dass Lernkultur ist ja eben nichts konkret Fassbares, sondern das muss man irgendwie leben und spüren. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich bin neue Auszubildende bei Horsch und komme zum ersten Mal ins Unternehmen. Was erwartet mich dann? Also wie merke ich, wie gelernt wird bei Horsch oder wie jetzt meine Ausbildung aussieht, dass die eben ein bisschen anders ist vielleicht als woanders? Wie kann ich das spüren? Was sind so die ersten Schritte? Ja, Herr Grauvogel, ran ans Mikro. Ich sehe Sie schon kommen.
Ja, wir beginnen jedes Jahr das Ausbildungsjahr zum Anfang September mit einer Zusammenkunft aller neuen Azubis. Dieses Jahr waren es 80 an der Zahl, die wir hier am Hauptstandort Schwandorf zu unseren sogenannten Check-in-Tagen zusammenholen. Jetzt werden Sie sagen, das machen viele Firmen, Check-in-Tage, Unternehmen kennenlernen, Geschichte und Regeln und das Ganze. Das machen wir natürlich auch. Aber bei uns ist das bereits ein Einstieg zum einen in das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Das ist unser Haupteinstieg überhaupt in die Ausbildung. Wie können wir einen jungen Menschen dabei unterstützen, dass er zu einer mündigen Persönlichkeit heranwächst? Und auf der anderen Seite natürlich auch, wie funktioniert Lernen? Da geht es schon los, dass wir das weit weg von Schulsystem in Einzelgruppen, in kleinen Gruppen machen, über 5 Tage verteilt. Und zum Schluss darf die Gruppe dann aus dem, was sie in dieser Woche gelernt hat, einen Vortrag gestalten und den vor den Inhabern halten. Diese Check-in-Tage sind der Beginn, aber jedes Jahr wird dann mit sogenannten Follow-up-Tagen das Thema noch weiter vertieft, bis schließlich zum Schluss der Ausbildung, gegen Schluss der Ausbildung, wieder so Follow-up-Tage sind, die dann schon über die Ausbildung hinaus Hilfestellungen für den normalen beruflichen Alltag leisten sollen. Das ist die eine Schiene und das andere, der Herr Koppmann hat schon gesagt, Christoph hat schon gesagt, wir arbeiten unglaublich viel mit Projekten, auch schon vom Beginn an. Das ist die Bemühung, dass wir sehr früh unseren jungen Leuten eigene Verantwortungsbereiche geben, die sie selbstständig bearbeiten dürfen. Anfangs natürlich kleine Dinge, die dann nach und nach wachsen. Und wie gesagt, wir sind da schon viel früher dran, das Ganze zu publizieren. Die Azubis, die zu uns kommen, die kennen uns meist schon. Die wissen schon mehr oder weniger, was sie erwartet, sei es durch Mundpropaganda unserer Azubis oder viel durch junge Leute, die zum Praktikum bei uns im Unternehmen waren.
Wir haben viel dazu gehört, wie Ihr Zielbild in der Lernkultur und Unternehmenskultur allgemein aussieht. Wir haben auch viel gehört, wie Sie das konkret mit Leben füllen. Aber mich würde jetzt noch so ein bisschen die Schattenseite sozusagen interessieren. Woran hakt es denn noch? Was braucht es denn noch, damit Sie Ihre Lernkultur als sehr positiv und gelebte Kultur wahrnehmen? Was sind denn jetzt so die nächsten Schritte, die Sie da noch unternehmen wollen?
Das ist eine gute Frage und ich versuche mal eine Antwort drauf. Ich glaube, wenn ich so Prozentwert mal in die Runde werfen darf, wahrscheinlich würden wir irgendwie in unserer Idealvorstellung von 100% ausgehen, dann sind wir wahrscheinlich so da sind wir eher überkritisch, so wahrscheinlich bei 30-40%. Und ich glaube, all das, was wir sehr, sehr gut machen in der Ausbildung, Wir merken, dass es uns wahnsinnig schwer fällt, sobald wir die Ausbildung verlassen. Und das ist, glaube ich, so die große Herausforderung und vielleicht auch eine Schattenseite, dass wir, klar, wir sind natürlich, also viele auch jetzt bei uns im Unternehmen, wir sind wahnsinnig gewachsen in den letzten 4 Jahren, haben uns fast verdoppelt als Unternehmen und viele kommen natürlich aus einer Konzernwelt und sind es gewohnt, ja, jetzt gibt es einen Personalentwickler und der macht für mich mal Entwicklung. So, und jetzt kommen wir, nee, das ist gar nicht so bei uns. Du musst schon selber was tun, wenn du dich weiterentwickeln willst. Und das fällt uns schwer. Das ist sicherlich eine der Schattenseiten. Und da haben wir auch jetzt nicht die Idee, wo wir sagen, jo, jetzt wissen wir genau, jetzt drehen wir an den Schräubchen und dann morgen ist dann alles gut. Sondern ich glaube, das ist stetig Tropfenhüll den Stein. Es ist noch viel, viel harte und lange Arbeit, bis wir alle, wie gesagt, diese Kernthemen verstanden haben. Also einmal die Eigenverantwortung für das Thema Lernen mit Unterstützung natürlich des Unternehmens, also auch von uns als Abteilung, also den Einstieg für Lernen so einfach wie möglich machen, aber auch mit diesem Verständnis weg von immer auf die Einzelpersonen schauen, sondern wir gucken eher aufs System und da versuchen wir viele Dinge momentan, um das in die Organisation zu bringen. Und man neigt schon dazu, auch mir so ein bisschen vorzuwerfen, okay, da kommt er wieder mit seinen Denkmodellen, mit seiner Theorie. Das kann ich auch verstehen, aber wir sind überzeugt und es fällt uns aber wahnsinnig schwer, das wirklich in die gesamte Organisation zu bringen. Und wie gesagt, Ausbildung, super Beispiel. Und wir hoffen auch, dass die Auszubildenden, die rauskommen, dann das in die Organisation tragen und so ein Stück weit auch zur Veränderung beitragen. Aber wir sind sicherlich auch noch am Anfang des Weges. Und es gibt sicherlich auch Stimmen, die hätten es gern ganz anders in der Organisation. Und da müssen wir uns schon durchaus Diskussionen gefallen lassen, auch manchmal mit der Geschäftsführung. Und das ist auch völlig legitim. Ich glaube, wir haben gute Argumente, aber es braucht noch viel.
Aber da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz nachhaken. Was sind denn dann die Zweifel, die da aufkommen?
Also wir versuchen sie ja auch zu verstehen, wo kommen die her? Und ich glaube, das große Thema ist schon, dass wir, also wenn Dinge nicht funktionieren, wie gesagt, sehr stark in dem Personalisieren sind. Also das heißt, wir sind an vielen Stellen immer noch der Überzeugung, ja, dass wenn die Person nur richtig wollte und wenn die Person Gas geben würde, dann wird es schon funktionieren. Und das ist so die Denke, die eigentlich ja noch sehr stark in der Organisation da ist. Und wenn wir natürlich kommen und sagen, hey, das ist in vielen Fällen gar nicht die Person, sondern wir haben vielleicht Rahmenbedingungen geschafft, die führen automatisch zu dem Verhalten und dann können wir nicht auf die Person schimpfen, sondern da müssen wir die Verhältnisse ändern, dann klingt es wahrscheinlich erstmal spooky für viele. Und das sind aber so die Dinge, die haben sich einfach manifestiert. Und dann sind wir halt als Unternehmen auch, und das ist vielleicht das größere Problem, wir sind wahnsinnig pragmatisch. Also das heißt, wir tun uns schwer, uns auch mal kognitiv mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Und das haben wir uns auch hart erarbeitet. Also wir sind wahnsinnig erfolgreich als Unternehmen. Und das heißt, viele Dinge, wie wir sie gemacht haben, waren definitiv richtig. Und ich glaube, dann aber zu sehen, dass wenn die Welt sich ändert, wir vielleicht manche Dinge auch anders betrachten müssen, uns auch kognitiv damit auseinandersetzen müssen, das fällt uns wahnsinnig schwer.
Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage und zwar an Sie alle drei. Und die Kunst wäre, das jetzt in 2 bis 3 Sätzen zu beantworten. Und die will eben noch mal die positiven Dinge hervorheben, nämlich die Frage, was sind jetzt die besten Stellhebel für Sie, um so eine Lernkultur zu gestalten, wie Sie sie beschrieben haben? Und wer anfängt, das dürfen Sie untereinander ausmachen.
Ja, ich glaube einfach, die Dinge anders tun. Also an dem Beispiel Ausbildung, die Art und Weise, wie wir die Dinge tun, wie wir sie auch vorleben, auch wenn ich das Wort nicht mag, ich glaube, die sind entscheidend. Also die Menschen, Check-in-Tage war zum Beispiel, die jungen Menschen erleben das einfach anders. So, und damit glaube ich, das ist so der größte Stellhebel. Also nicht drüber reden, sondern die Dinge einfach anders tun. Das wäre jetzt mal meine Beschreibung. So ein bisschen weg von der Theorie und einfach in der Praxis anders tun.
Für mich ist es, dass die Menschen dort abgeholt sind, wo sie sich befinden. Dass sie die Chance bekommen zum Ausprobieren. Und dass sie das Ganze mit Begeisterung tun dürfen für das, wofür sie sich dann in dem Moment begeistern.
Mhm. Und jetzt noch Herr Grauvogel zum Abschluss.
Ja, ich schließe mich da an. Ich bin fest davon überzeugt, das, was wir oder was ich hier in der Ausbildung mit meinem Team machen darf, das ist genau der richtige Weg. Raum schaffen, um sich, ja gut, man sagt das schon, sich ausprobieren können. Für mich ist Ausprobieren nichts anderes, als wir es als kleine Kinder mit 3, 4, 5 Jahren schon gemacht haben. Wir haben gespielt, wir haben uns entdeckt, wir haben uns versucht, unsere Wirksamkeit zu finden, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und das verlieren wir, auch teilweise, jetzt wiederhole ich mich, durch Schulsystem. Und das müssen wir wieder entdecken, den Mut dazu, uns auszuprobieren, wie der Steffen sagte, die Dinge mal anders tun und nicht, wie wir es gelernt haben.
Super, vielen Dank für diese 3 Abschlussstatements und überhaupt für Ihre Zeit und Ihre Einblicke in Ihre Lernkultur und Ihre Arbeit. Vielen Dank dafür. Ja,
ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Danke auch von unserer Seite.
Also ich muss sagen, was mich wiedermals beeindruckt hat, weil ich ja schon eben auch neu bin in dieser Materie, auch von diesen theoretischen Hintergründen, die es da oft gibt fürs Lernen und für Personalentwicklung, dass wir auch jetzt wieder gesehen haben, dass Themen sich sozusagen wiederholen, aber nicht im negativen Sinne, sondern dass das eben immer wieder eine Rolle spielt, so wie auch eben Stefan Besserer jetzt erklärt hat, welche systemischen Hintergründe sie haben, also auf welches System sie vertrauen, wie auch eben Lernformate wieder ein Thema sind, also auf welche Lernmethodik setzen wir auch selbstgesteuertes Lernen, also dass es immer wieder so Entscheidungen sind, was sind für uns die richtigen Ideen dafür.
Jetzt, wo du das gerade sagst, es wiederholt sich. Manchmal merke ich auch, dass mich das alles doch ein bisschen an unseren Podcast erinnert hat mit Oliver Sowa und Maximiliane Preis vom, das war, glaube ich, einer der ersten Podcasts aus der Beutelhauser Gruppe, ja, die ja auch sehr, sehr stark darüber gesprochen haben, dass sie eben die Verhältnisse ändern wollen und nicht an den einzelnen Mitarbeitenden rumschrauben wollen. Und das war interessant. Das war eben ja genau die Perspektive, die uns Steffen Besserer jetzt auch nochmal gezeigt hat. Und schön daran fand ich, dass er auch gesagt hat, es gibt immer natürlich auch Kritiker, die das zu verkopft finden. Und gleichzeitig konnte er aber so wunderbar, fand ich, aufzeigen, dass das aber Auswirkungen auf die Praxis hat, inwiefern man da, aus welcher theoretischen Sicht man sozusagen an die Sache rangeht. Das hat mich heute durchaus ein bisschen beeindruckt wieder. Das war schön, aber ja, du hast schon ein bisschen recht. So ein bisschen hat es mich auch an den damaligen Podcast erinnert. Insofern, wenn ihr da nochmal reinhören wollt.
Ja, und was ich aber auch spannend fand, wenn wir eben von dem systemischen Background sozusagen sprechen, dass wir schon auch gesehen haben, dass natürlich eben das, was im Schulsystem läuft, wie es läuft, auch an systemischen Grenzen hängt und an Strukturen, die sich natürlich nicht von heute auf morgen ändern lassen. Aber natürlich immer wieder, das hat der Herr Grauvogel ja jetzt sehr deutlich gemacht, aber das sagen ja auch viele andere, es vielleicht schon Bedarf gibt, da mal ein bisschen was zu ändern, um die Menschen besser fürs Berufsleben vorzubereiten. Also ich glaube, das bleibt auch eine Frage, die uns noch lange beschäftigt.
Und das ist natürlich auch immer noch eine Frage, die dich umtreibt. Ja, ich habe mich im Gespräch ein bisschen gewundert, dass du da nicht sofort eingestiegen bist, als die große Schulkritik kam.
Ich dachte, wenn wir das Fass jetzt aufmachen, dann wird es einfach ein zweiter Podcast und dann verlieren wir den Fokus. Das muss man jetzt ein bisschen stoppen.
Ja, dann holen wir doch den Fokus wieder.
Ja, genau. Aber wir bleiben natürlich bei Schulthemen und PE-Themen. Unsere Checkout-Frage für heute ist nämlich, was hast du heute gelernt?
Checkout.
Also ich habe heute gelernt, ganz einfach mal für unsere Formate, dass die sich nämlich wunderbar ergänzen, weil ich fand es sehr, sehr schön zu sehen, wie der Anton Grauvogel ja wirklich mit Emotionen da reingegangen ist und auch wenn er das Schulsystem kritisiert hat, was du vielleicht nicht 100% so unterschreiben würdest, wie er es dargestellt hat, aber er ist da wirklich mit viel, viel Leidenschaft rein und ich finde, das ist total schön, in diesem Podcast auch zu hören. Auch den anderen beiden merkt man natürlich an, dass sie da mit Leidenschaft für das Thema Personalentwicklung unterwegs sind. Aber eben, es ergänzt sich dann schön, dass, wenn ihr das Interview nochmal im Printformat lesen wollt, verschriftlicht, ist es dann natürlich immer ein bisschen knapper, nochmal ein bisschen mehr auf den Punkt gebracht, weil wir einfach dann im Layout dann nochmal hier und da ein bisschen was rausnehmen müssen. Aber ja, so finde ich, ergänzen sich unsere Formate. Man bringt noch mehr Emotionen rüber über das Audioformat, finde ich.
Eigentlich hätte man auch noch sehen müssen, mit wie viel Inbrunst die alle für ihre Themen stehen. Dann wäre es noch eine rundere Sache. Aber ich glaube, man hört es auch auf jeden Fall. Ich würde da noch anschließen. Also ich glaube, es ist nicht mal so, dass ich jetzt Kritik am Schulsystem nicht in Gänze verstehen kann. Ich kann vieles davon verstehen. Ich glaube, auch viele, die im Schulsystem sind, können es verstehen, weil sich viele ja auch wünschen, dass sie mehr Zeit hätten, pro Person mehr drauf zu schauen, was sind die einzelnen Stärken, aber eben diese systemischen Grenzen auch da sind, weil dann einfach 30 Kinder da sitzen und man einen Lehrplan erfüllen muss. Also ich glaube einfach, das ist noch viel Work in Progress und es wäre bestimmt schön, wenn sich auch manches irgendwie noch dahingehend ändern könnte, dass man eben mehr Zeit hat für einzelne SchülerInnen und deren Stärken und Potenziale. Also insofern, das habe ich wieder gelernt, dass dieses Thema eben auch nicht nur Eltern beschäftigt oder Lehrkräfte, sondern eben so krasse Auswirkungen auch auf die Berufswelt hat und dann wieder auf Ausbilder, die merken, was in den Schulen läuft und was nicht. Also insofern habe ich mich zwar gestoppt, aber habe wieder viel Stoff zum Nachdenken.
Und gerade denke ich, vielleicht hört uns ja doch der ein oder andere Hörer oder die ein oder andere Hörerin nicht seit Folge 1. Vielleicht sollten wir noch dazu sagen, warum wir uns jetzt so um das Schulsystem drehen.
Weil ja, ich war eben vor meinem Volontariat beim Personalmagazin in der Schule, habe da auch mein Referendariat gemacht. Insofern kenne ich eben auch den Innenblick und weiß, was für tolle Arbeit viele Kolleginnen und Kollegen machen, aber es eben auch manchmal nicht mehr geht als das, was sie schon tun.
Ja, und was für eine tolle Arbeit auch andere Unternehmen noch in der Personal- und Organisationsentwicklung machen, lest ihr natürlich auch in jeder Ausgabe von Neues Lernen und in den kommenden Folgen unseres Podcasts könnt ihr sie hören. Insofern, bis in 2 Wochen habt ihr da, glaube ich, genug zu lesen, zu hören. Natürlich könnt ihr auch in unserem LinkedIn-Kanal vorbeischauen und auf unserer Online-Plattform unter neues-lernen.org, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.
Sehr schön, Christina, da bleibt mir gar nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, habt noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank und bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.